deinen Umhang an. Wir brechen auf, sei gespannt auf das Morgen, das kommt
und das Heute, das geht
und das Gestern, das war,
was uns alle verband.
Das ist der blaue Waran. Blaue Waran.
Thoma wirbelte herum. Tatsächlich ging von der Eule ein Glühen aus. Das Glühen wurde immer gleißender, sodass Thoma seinen Arm hob, um die Augen vor dem starken Licht zu schützen. Ein Moment später war das Leuchten verschwunden und Thoma ließ seinen Arm wieder sinken. Was er nun sah, musste sein Verstand erstmal verarbeiten. Auf dem Podest lag, die Knie zur Brust gezogen und die Arme fest davor verschlungen, eine junge Frau. Sie hatte helle Haut und kurze, struppige Haare in einem schimmernden Honigblond. Sie schien noch zu schlafen, allerdings zeugte ihr verkrampfter Gesichtsausdruck von keinen guten Träumen. Im Stadtpark war es mucksmäuschenstill. Alle waren zu verdattert, um etwas zu sagen. Die erste, die ihre Sprache wiederfand, war Temet.
Schnell, Thoma, dein Umhang, das arme Ding ist ja ganz nackt.
Was? Ja, natürlich. Dieser verdammte Verschluss. Okay, jetzt. Okay, perfekt, der Umhang ist groß genug. Nichts mehr zu sehen, bis auf ihr Gesicht. Hey, du! Hallo!
Thoma kniete sich vor das Podest, damit er auf Augenhöhe der Schlafenden war. Vom Publikum her konnte Thoma bereits das erste Gemurmel unter den Leuten wahrnehmen. Der Großteil jedoch wartete gespannt darauf, was als nächstes passierte. Vorsichtig schüttelte Thoma die Frau an ihrer Schulter. Sie wimmerte kurz auf. Thoma erschrak und zog schnell seine Hand weg. Dann öffnete sie ihre Augen. Karamellfarbene große Augen, die Thoma zunächst dumpf anstarrten. Langsam klärte sich jedoch ihr Blick und die Frau richtete den Oberkörper auf. Dabei rutschte Thomas Umhang herunter. Schnell griff Thoma danach, woraufhin sie erschreckt zurückwich.
Oh, Entschuldigung. Ich wollte nur nicht, dass... Naja, das... Du weißt schon, was ich meine. Hier, halt ihn fest, damit nichts wieder runterrutscht.
Thoma, der Frauenheld aus Anruhm.
Die Menge brach in Gelächter aus. Die Spannung war gelöst. Thoma stand mit hochrotem Kopf neben der Frau. Temet eilte ihm zu Hilfe.
Richtig, Thoma, unser Held aus Anruhm, der die schlafende Eule aus ihrem ewigen Albtraum erweckt hat. Bitte einen Applaus für Thoma.
Mit drei langen Schritten überquerte Temet die Bühne, bis sie direkt neben der Frau auf dem Podest stand. Mit freundlichem Gesicht bot sie ihr die Hand an. Nach kurzem Zögern nahm die Frau Temets Hand. Mit der anderen Hand Thomas' blauen Umhang fest umklammernd, streckte sie ihre Beine aus und glitt vorsichtig vom Podest, bis ihre Füße den Bühnenboden berührten.
So ist es gut, meine Liebe. Ganz vorsichtig. Versuch mal die ersten Schritte zu ma... Oh, warte, wir helfen. Thoma, los, komm, wir stützen sie. Oh, schön, wir gehen noch ein Stück vor zum Bühnenrand, damit dich alle gut sehen können. Du bist der Star des Abends. Und nun zu unserem Ehrengast an diesem ganz besonderen Abend. Endlich bist du aufgewacht. Verrätst du uns deinen Namen? Hä? Ich denke, unser Ehrengast muss erstmal richtig wach werden. Mein liebes Publikum, ein besseres Finale unseres Badenwettbewerbs hätte ich mir als Moderatorin kaum wünschen können. Geht es euch auch so? Sehr gut, dann gönnen wir der Dame ein wenig Ruhe. Seth, sei doch bitte so nett und bring unseren Gast an einen Ort, an dem sie sich ausruhen kann.
Nur plötzlich erschien Seft neben Thoma. Bevor die Frau hätte irgendwelche Einwände erbringen können, hob Seft sie hoch und verschwand genauso schnell wieder.
Und du, Thoma?
Ja?
Du hast uns etwas versprochen.
Ah ja? Oh ja! Party!
Bis spät in die Nacht wurde ausgelassen gefeiert. Thoma gab, zusammen mit Aileen und den anderen Favoriten und Favoritinnen, einen Klassiker nach dem anderen zum Besten. Balgar machte den Umsatz seines Lebens, denn nicht wie sonst verteilten sich am Ende des Wettbewerbs die Leute in den Straßen der Stadt. Nein, in dieser Nacht wollen alle in den Stadtpark, um den Schauplatz des Ereignisses zu begutachten. Augenzeugen wurden gesucht und ausgefragt. Nicht selten kosteten die Antworten ein oder zwei Bier. Aber das war es den Leuten wert, denn nach ein, zwei Bier fühlten sie sich selbst wie Zeugen der Geschichte und kamen sie genauso selbstverständlich wieder, als wären sie selbst dabei gewesen. Dabei nahm die Geschichte, gemessen am stetig wachsenden Bierkonsum des Erzählers, immer fantasievoller Ausmaße an. Am Ende war es der Duft vom Balgars Spezialhähnchen, der die Eule weckte. Algas Spezialhähnchen. Als die ersten Sonnenstrahlen über den Horizont krochen, torkelten auch die letzten aus dem Stadtpark. Alle bis auf Ekio. Er hatte ein ganz besonderes Plätzchen. Versteckt hinter ein paar Stauden im hintersten Winkel des Parkes hatte er, schon vor langem, eine Hängematte zwischen zwei Palmen aufgespannt. Wie so oft nach einer langen Nacht machte er sich auch jetzt in der Hängematte gemütlich und schlief sofort ein. Ike schlief tief und fest. Die Sonne kletterte weiter am Horizont hinauf, vertrieb die Kälte der Nacht, nur um der Hitze des Tages zu weichen. Doch das störte Ikes Schlaf nicht. Eine Gestalt trat an ihn heran.
Was? Es riecht wie Balgas Spezialhähnchen. Oh, die Sonne. Viel zu grell. Okay, jetzt geht's. Oh, eine Hähnchenkeule. Direkt vor meinen Augen. Aber woher? Sef, bist du das?
Frühstück, Ikeo.
Wow, das ist es. Eine Hähnchenkeule zum Frühstück. Was ein Schmackofatz. Ist aber von Balgar, oder?
Ja, es ist von Balgar.
Es gibt nichts Schöneres. Du bist echt der Beste. Bester Moment. Ich riech doch den Braten.
Wohl eher das Hähnchen.
Nee. Hier stimmt was nicht. Ich trau dem nicht. Ich traue deinem fetten Grinsen nicht. Ist das sowas wie meine Henkersmahlzeit?
Vielleicht.
Oh nein, was ist jetzt? Hey, jetzt geh doch nicht einfach. Sag schon. Was ist es? Hey, Seft.
Ich hätte noch so viel betteln können. Seft will kein Wort darüber verlieren, was sein Bruder erwartete. Seft, in seiner tadellos sitzenden Gardistenuniform, joggte locker los, vorbei an Palmen und Blumenbeeten durch den Stadtpark. Ike blieb keine Wahl, als ihm zu folgen. Schon bald merkte Ike, dass sie auf das versteckte Südosttor des Stadtparks zuhielten. Im Gegensatz zum großen Südwesttor, durch das Thoma gestern kam, war das Südosttor für die normale Bevölkerung versperrt. Einzig Palastpersonal hatte jetzt Zugang. Vor dem bescheidenen, jedoch sehr massiv wirkenden Holztor blieb Seft schließlich stehen.
Ey, Kater, jetzt gib mir mal einen Tipp.
Hauptmann Graz will dich sehen.
Was? Oh, Kacke. Der sieht immer so gruselig aus.
Ach, ich hab gehört, der soll ganz nett sein.
Aha, wenn du meinst. Und ich soll den treffen, am Südosttor. Mal so nebenbei, wo hast du eigentlich gestern die ehemals Eule, jetzt Frau hingebracht?
Die habe ich hier am Tor dem Palastpersonal gegeben. Das gleiche mache ich jetzt mit dir. Seft klopfte ans Tor. Zugleich wurde von innen eine schmale Klappe geöffnet und ein mürrisch dreinblickendes Augenpaar erschien.
Ja.
Katzenkopfgardist Seft Melan. Hauptmann Graz erwartet mein Bruder, Eke Melan. Ebenfalls Mitglied der Katzenkopf.
Ist gut, ich weiß Bescheid. Der Lümmel muss zu Graz, richtig? Na dann. Einkommen.
Viel Spaß, Kader.
Den werde ich wohl haben.
Also, spitz deine Ohren. Hier ist eine Öllampe. Folge dem Gang, bis du an eine Holztür gelangst. Klopf an und stell dich vor. Die Lampe kannst du einfach den in die Hand drücken. Alles Klärchen?
Alles Klärchen? Danke, ich mach mich auf den Weg. Der hatte eine Laune. Bräuchte mal eine Hähnchenkeule zum Frühstück. So eine Öllampe spendet in einem stockfinsteren Gang auch nicht so wahnsinnig viel Licht. Schon ein bisschen gruselig. Der Gang sieht aus wie in den Fels gehauen. Es scheint wohl nach oben zu gehen. Scharf rechts abbiegen, okay. Weiter hoch. Das wird wohl direkt zum Palast vorbei. Eher unter dem Palast. Ah! Eine Tür.
Ike stellte sich vor und wurde diesmal von zwei Katzenköpfen der Palastwache in Empfang genommen. Zwar gehörte die Palastwache ebenfalls zur Katzenkopfgarde, im Gegensatz zu Ikes dunkelblauer Uniform, bestehend aus einer Pluderhose, einem Hemd, einer langgeschlossenen Weste und einem Turban, war die der Palastwache komplett in Weiß gehalten. Es hieß, wer schaffte als Katzenkopfgardist oder Gardistin in die Palastwache einzutreten, habe alles erreicht. Ike war sich da nicht so sicher. Im Palast ging es bestimmt noch langweiliger zu als auf den Straßen der Stadt. Außerdem konnte man sich nicht so leicht verdrücken, um mal eben ein kleines Nickerchen zu machen. Unwillkürlich musste Ekir bei dem Gedanken kurz grinsen. Ja, er beneidete seine Kollegen nicht um ihre Arbeit. Diese taten sie übrigens sehr gründlich. Obwohl Ekir nach Aushändigung seiner beiden Dolche versicherte, keine weiteren Waffen mit sich zu führen, wurde er von Kopf bis Fuß abgetastet. Sogar seinen Turban musste er abnehmen und umdrehen. Nachdem sich die Palastwachen nach dieser Prozedur sicher waren, dass Ekir wirklich keine weiteren Waffen versteckt hatte, führte einer der beiden Ekir durch ein weit verzweigtes Tunnelsystem. Zumindest nahm Ekir an, dass die Tunnel unter dem ganzen Palast verliefen. Ab der dritten Kreuzung hatte er die Orientierung schon verloren und war froh, dass sein Begleiter anscheinend genau wusste, wo sie waren. Nach einigen weiteren Abzweigungen stiegen sie schließlich die Stufen einer steinernen Treppe hinauf zu einer Tür. Auf das Klopfen der Wachen wurde die Tür von der anderen Seite aufgeschlossen. Ekir wurde an eine weitere Palastwache, diesmal eine Katzenköpfin, übergeben. Mit einem Kopfnicken verabschiedete sich sein Begleiter.
Wow, das sieht echt krass aus. Man kommt aus diesen dunklen Tunneln und plötzlich strahlt alles so hell. Sind der Boden und die Wände aus echtem weißem Marmor?
Ja, das ist echter weißer Marmor aus dem Alforensteinbruch. Hey, wie heißt du? Ich bin Liana. Freut mich, dich kennenzulernen.
Ich bin Ekir, Ekir Milam. Die Freude ist ganz meinerseits. Kannst du mir sagen, wo wir sind? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.
Ich habe auch super lang gebraucht, mich in diesem Labyrinth zurechtzufinden. Im Palast selbst wird es nämlich nicht besser. Dank jahrelanger Erfahrung kann ich dir nun wenigstens sagen, dass wir im hinteren Teil des Palastes sind. Vorne warst du ja bestimmt schon mal.
Ja, klar. Da muss ja jeder mal hin, weil da die Verwaltung zum Teil untergebracht ist. Und natürlich wegen der Vereidigung zum Katzenkopfgott ist.
Stimmt, da war was. Ja, der hintere Teil des Palastes ist komplett der Königsfamilie vorbehalten. Das Personal ist hier auf ein Minimum reduziert. Komm, wir machen einen kleinen Umweg. Das fällt keinem auf. Ich möchte dir meinen Lieblingsplatz zeigen.
Klar.
Ekir machte nur zu gern ein paar Umwege. Nicht nur um das wahrscheinlich sehr unangenehme Treffen mit Graz weiter hinauszuzögern. Nein, Liana gefiel ihm. Sie war sehr schön. Das Weiß der Palastuniform ließ ihre blauen Augen im Kontrast zum silbrig-grauen Fell leuchten. Außerdem hatte sie ein ansteckendes Lachen. Sie führte ihn zu einem offenen, rechteckigen Innenhof, in dem ein Garten mit drei kleinen Obstbäumen angelegt war. Die Bäumchen waren um einen runden, flachen Springbrunnen in der Mitte des Gartens angeordnet. Einige Sonnenstrahlen fielen in das Innere des Hofes und spiegelten sich dort im Wasser. Durch die Bewegung des Wassers tanzten unzählige Reflexionen an den Blättern der Bäume sowie an den zum Innenhof angrenzenden Marmorsäulen und Decken.
Ja, sieht ganz schön aus.
Nicht wahr? Weißt du, was das für Bäume sind? Lass uns näher rangehen, dann kann man es eigentlich schon am Geruch erkennen. Und?
Riecht fruchtig.
Sind ja auch Obstbäume. Irgendeine Vermutung?
Es riecht auf jeden Fall lecker.
Na schön, na schön. Das sind Orangenbäume. Hier kannst du den weißen Blütenansatz sehen. Noch ein paar Tage, dann gehen die Blüten auf. Dann wird der Duft erst richtig intensiv.
Aha, ja.
Wie wird es wohl sein, wenn man nicht nur zwischen drei Orangenbäumen steht, sondern zwischen Hunderten? Eines Tages werde ich nicht mehr jeden Tag im Palast sein, sondern zwischen meinen eigenen Orangenbäumen entlang gehen. Ich habe auch schon...
Liana!
Onkel! Ich meine natürlich Hauptmann Graz. Ich bringe euch Ekir Milam, wie angefordert.
Hauptmann Graz, eine Freude, Sie kennenzulernen.
Schweig! Liana, darüber reden wir später.
Wow.
Und du, mitkommen.
Jawohl.
Okay, ich schweige. Ekir heftete sich an Graz, der zügig und mit festen Schritten voranging. Graz musste schon älter sein. Ekir mahnte sich, ihn deswegen jedoch keinesfalls zu unterschätzen. Sie betraten einen Raum, welcher der kargen Ausstattung nach nur für Audienzen in kleinem Kreis bestimmt war. Graz passierte sich gleich vor der Tür und wies Ekir an, sich auf ein Kissen in der Mitte des Raumes zu setzen, direkt neben Thoma.
Thoma, Mensch, du auch hier? Siehst ja ganz schön kacke aus.
Boah, ey, ich hasse mein Leben. Mein Schädel brummt wie noch was. Dann hämmern die wie bekloppt gegen meine Tür heute Morgen. Schleifen mich hier in den Palast ohne Kaffee. Und jetzt muss ich mir auch noch dein Gesicht ansehen.
Oha, kann ich ja nichts dafür, wenn du gestern ein paar Bier zu viel hattest.
Bringt mir jemand einen Strick, ich möchte mich gerne hängen. Aber vorher will ich noch diesen Kater erhängen.
Sei vorsichtig mit deinen Wünschen, Thomas Sherpa.
Temet. Und, die Königin.
Wie am Tag zuvor war Königin Bachert vollständig in Weiß verschleiert. Sie ließ sich gegenüber von ihren Gästen auf ein Sofa mit vielen bunten Kissen nieder. Temet bezog neben ihr im Stehen Stellung. Es huschte eine weitere Gestalt durch die Tür.
Komm näher, setz dich neben Thomas auf das freie Kissen.
Die vorher Eule, jetzt Frau.
Ich heiße Mim.
Das macht's einfacher. Hi Mim, ich bin Ekir.
Hi Ekir.
Ja, schön, dass wir uns alle kennenlernen. Mich interessiert jetzt aber nur eins. Wo ist mein blauer Umhang?
Nicht hier.
Ja, das sehe ich. Deswegen frage ich ja, wo er ist.
Thomas, ich fürchte, das muss warten. Königin Bachret hat euch wegen eines weitaus schwerwiegenderen Problems als einen verschwundenen blauen Mantel hergebeten.
Hergebeten? Das ist ja wohl ein Witz, ne? Und der Mantel ist offensichtlich nicht verschwunden. Mim weiß es ja. Sie muss es nur sagen.
Temet, lass den Baden einen Strick bringen. Ich krieg gleich Kopfschmerzen. Geduld, meine Königin. Bedauerlicherweise brauchen wir erst ein paar Informationen von dem Baden und seinen Kumpanen.
Dann beginn mit dem Verhör.
Natürlich. Thomas Sherpa, dein Lied, was geschah in einer Vollmondnacht, erhielt beunruhigendes Wissen. Wissen, das für das gemeine Volk nicht zugänglich sein sollte.
Okay. Und was zum Beispiel?
Zunächst die Zeilen »Schutz bietet nur das Weiß des Mondes, das seit jeher strahlt am hellsten in den Augen der Erben des Throns.« Auf was spielst du mit diesen Worten an?
Naja, dass halt nur diejenigen mit den weißen Augen den Thron erben kann, also Königin wird.
Und wie kommst du zu dieser Annahme? Die Königin ist seit etlichen Jahren verschleiert.
Ja, schon. Ich dachte eben, das ist so ein Königsfamiliending und dass sie das untereinander ausmachen so. Ohne das Gedicht, was Ekir in der Bibliothek gefunden hatte, hätte ich davon ja gar nichts mitbekommen.
Ekir, so, du warst in der Bibliothek und hast dort ein Gedicht gefunden. Um was für ein Gedicht handelt es sich?
Ja, das war von so einem Typen, der Honga oder so hieß. Der Titel lautete »Des Königins Licht«, aber nagelt mich nicht drauf fest. Es stand in einem der ersten Bücher, nachdem ich griff. Bin ja nicht so eine Leseratte, als dass ich mich durch die ganze Bibliothek wühle.
»Des Anrums Licht, die Königin der Nacht« von Edmund H. Ongar. Aus der Zeit vor dem Bruch. Das steht im verbotenen, abgeriegelten Teil der Bibliothek.
Oh, ja, das erklärt einiges. Deswegen war da auch keiner.
Und wieso warst du da, Ekir?
Ich dachte mir halt, wenn ich schon in die Bibliothek gehen muss, Thomas hatte mich ja drum gebeten, dann gehe ich auch klettern.
Klettern?
Ja, die Bibliothek ist so halb in den Berg reingebaut. Direkt unterhalb der letzten Fenster ist eine echt gute Felswand. Zufällig war an dem Tag das eine Fenster nur angelehnt, sonst hätte ich einmal ganz drumrum müssen.
Und dann?
Dann bin ich durchs Fenster rein. Hat einmal Hallo gerufen, aber keine Antwort bekommen. Also dachte ich, ja gut, findest dich bestimmt alleine zurecht. Keine Sorge, ich habe da nicht viel angefasst und das Gedicht hatte ich mir abgeschrieben.
Warum wurdest du nicht beim Verlassen der Bibliothek bemerkt?
Naja, ich spare mir jeden Meter und bin wieder durchs Fenster zurück. Außerdem hatte ich keine Lust, irgendwelche Erklärungen abzugeben.
Temet, jetzt habe ich Kopfschmerzen. Veranlasse später, dass alle Fenster der Bibliothek vergittert werden.
Natürlich. Zurück zu dir, Thomas. Weiter heißt das in deinem Lied, dass die Königin seit dem Bruch ihr Gesicht aus Trauer verhüllt.
Ja, das habe ich mir so zusammengereimt.
Und dass jetzt mit dem Erwachen der Eule die Trauer verblasst, die Königin Schleier also abnehmen könnte, richtig?
Das war ja nicht geplant, dass die Eule wirklich aufwacht. Aber ja, theoretisch schon. Hä, ich sehe immer noch kein schwerwiegendes Problem, weshalb wir hier sind.
Das schwerwiegende Problem will ich euch zeigen.
Königin Bachert richtete sich auf, setzte den goldenen Kopfreif ab und zog sich den Schleier vom Kopf. Sie hatte blütenweißes Fell und gelbe Augen.
Oh.
Richtig. Oh. Meine Augen sind nicht weiß. Ich bin nicht die rechtmäßige Königin von Anruhm. Wünschte, ich hätte den Job auch nicht. Die echte Königin, besser gesagt, mittlerweile ihren Nachfahren, ist unserer Vermutung nach in Kar.
Kar? Das ist doch die Minenstadt in Donnertal. Der Weg dorthin über die Berge im Osten ist seit dem Bruch nicht mehr passierbar.
Richtig. Leider erreichte uns bis heute auch keinerlei Nachricht, ob dort jemand das große Beben überlebte. Wir hofften, indirekt Informationen zu sammeln, indem wir den Badenwettbewerb ins Leben riefen. Die schlafende Eule verknüpft nämlich alle drei Dinge. Erstens das Beben, das sich kurz vor ihrem Auftauchen ereignete. Zweitens das angeblich gesichtete Monster in jener Nacht, das sie verfolgte. Und drittens die Minenstadt K, aus dessen Richtung sie geflogen kam.
Ja, ist es nicht super praktisch, dass Mim jetzt aufgewacht ist und wir sie direkt fragen können?
Ich kann mich leider an nichts erinnern.
An gar nichts?
Nee, an gar nichts. Zumindest an nichts Bestimmtes. Es ist eher so, als wenn man durch einen ganz dichten Nebel wartet, wo man wirklich gar nichts sieht. Weißt du, was ich meine?
Ja, woher weißt du dann deinen Namen?
Das ist das Einzige, was ich ziemlich deutlich wahrnehme. Jemand ruft nach mir. Oder zumindest denke ich, dass dieser jemand nach mir ruft.
Ja, okay. Und was sagt die genau?
Nur den Namen Mim.
Toll, das ist mal sehr hilfreich. Tja, Iki und ich wissen leider auch nicht mehr, Königin Bachet. War ganz nett hier, allerdings habe ich einen Mordshunger und brauche dringend einen Kaffee.
Thomas wollte sich gerade aus seinem Fersensitz erheben. So langsam schliefen ihm nämlich die Beine ein. Da legte sich eine schwere Hand auf seine Schulter. Hauptmann Graz drückte ihn sehr bestimmt wieder runter.
Hey, was soll das? Wir haben alles gesagt, was wir wissen. Ich habe auch keine Ahnung, ob die echte Königin oder ihren Nachfahren in K ist. Was macht die da überhaupt?
Damals ist eine recht große Delegation nach K aufgebrochen, um mit der Stadt zu verhandeln. Es wurde unter vorgehaltener Hand vermutet, dass es K auf die landwirtschaftlichen Reichtümer Anrums abgesehen hätte.
Nicht nur das. Es deutete sogar alles auf Krieg hin. Meine Urgroßtante unternahm einen letzten Versuch, diesen zu verhindern. Heimlich schloss sie sich der Delegation an, um persönlich auf den König von K einzureden. Meine Urgroßmutter, die Zwillingsschwester der Königin, blieb zurück. In der Abwesenheit der Königin sollte sie aus dem Hintergrund die Regierungsgeschäfte weiterführen, bis die Delegation zurückkäme.
Was aber nie passiert ist.
Richtig. Einige Zeit, nachdem die Delegation in K angekommen war, ereignete sich der Bruch. Wie gesagt, erreichen uns seitdem keine Informationen mehr aus den Bergen. Wie ihr wisst, verursachte der Bruch tiefe Narben im Gebirge sowie im Tal. Der Amre führte nur noch ein Drittel der vorherigen Wassermenge und das Amre-Delta verlor auf einen Schlag große Teile der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche. In dieser Zeit hatte die Abwesenheit der Königin Anrum völlig ins Chaos versinken lassen. Deshalb blieb die Zwillingsschwester bei öffentlichen Auftritten verschleiert. Begründet mit dem Respekt gegenüber den Opfern der Katastrophe. Ihre Nachfahrinnen taten es ihr gleich. Es wurde alles getan, um die traditionelle Erbfolge aufgrund der Augenfarbe unter den Tisch zu kehren.
Mit Erfolg. Im Laufe der Zeit gerieten die weißen Augen der Königin glücklicherweise in Vergessenheit. Bis gestern.
Warum gucken mich jetzt alle so an? Ist doch nicht mein Problem. Wen interessiert nach 100 Jahren noch, welche Augenfarbe die Königin hat? Und ihr könnt doch einfach verschleiert bleiben, Ex-Königin Bachret.
Vorsicht, Sherpa. Für dich immer noch Königin Bachret. Es wurde bereits vom Rat verlangt, dass ich mich bei der nächsten öffentlichen Sitzung in 2 Monaten unverschleiert zeige. Das Volk aufatmen lasse? Pah, ein politisches Desaster wäre kaum zu vermeiden und so stabil ist Anrum noch nicht. Und deshalb kamen wir nun zu eurer Aufgabe. Temet?
Thomas Sherpa, Ike Milan. Ihr erhaltet den Befehl zur sofortigen Abreise mit dem Ziel, die Minenstadt Kar. Dort werdet ihr die Nachfahren ausfindig machen und sie sicher nach Anrum geleiten. Vor der öffentlichen Sitzung erwarten wir eure Rückkehr.
Was? Das soll ja wohl ein Witz sein. Ich bin Bade, kein Gardist. Warum werden überhaupt Eki und ich für etwas verantwortlich gemacht, was absolut nichts mit uns zu tun hat?
Eki war ganz schlau am Magen. Während Thomas zeterte, war sein Kopf viel leer gefegt. Er konnte keinen klaren Gedanken fassen. Er blickte zu Bachet. Sie schien sichtlich angenervt zu sein von Thoma. Ekir beobachtete einen ganz unscheinbaren Fingerzeig, den Bachet wohl an Graz richtete. Dieser schlug sofort mit der Handkante hart zu, direkt in Thomas Nacken. Thoma verstummte augenblicklich und kippte nach vorne.
Bei den Schnurrhaaren, Temet, meine Kopfschmerzen sind gerade ins Unermessliche gestiegen. Bring mir einen Kaffee und für Sherpa das Riechsalz mit Schuss.
Mit Schuss? Keine Sorge, es ist nur ein kleiner Schussrauch. Er hat einen sehr beruhigenden Effekt.
Mit diesen Worten verließ Temet den Raum. Kurze Zeit später kam sie mit den gewünschten Dingen zurück. Bachet entspannte sich merklich, nachdem sie an ihrem Kaffee genippt hatte. Thomas schreckte nach einer Dosis Riechsalz hoch.
Hallo, na du?
Oh je, was ist denn mit Thomas los?
Die Wirkung des Rauchs. Also, Thomas Sherpa.
Ja, ich will Kaffee.
Bekommst du, mein Kleiner, wenn du ganz brav bist.
Schnurr, ich bin immer brav.
Sehr gut. Dann werdet ihr jetzt brav die Stadt verlassen. Hauptmann Graz hat bereits alles vorbereitet. Graz, bring die beiden raus.
Und was ist mit mir? Ich möchte auch mitkommen. Vielleicht erinnere ich mich an etwas.
Nichts da. Solange deine Rolle in diesem Durcheinander nicht geklärt ist, verlässt du den Palast nicht.
Ich möchte auch noch eine Anmerkung machen.
Was denn jetzt noch?
Wie soll mir das Gebirge durchqueren, wenn der Weg seit 100 Jahren nicht passierbar ist?
Zum ersten Mal verzog sich Bachrets Maul zu einem breiten Grinsen. Ihre langen Fangzähne blitzten unter den Lefzen hervor.
Da lasst euch überraschen. So, und jetzt raus hier.
Sie hörten Folge 2, die verschleierte Königin, aus der Hörspielreihe Der blaue Varan. Erzähler Stefan Frömel, Thomas Sherpa, Treif Reser, Ekir Melan, Erik Müller, Mim, Maria Mary P., Temet, Maria Mary P., Seft, Stefan Frömel, Mürrischer Wächter, Lea Jean Frömel, Liana, Lea Jean Frömel, Hauptmann Graz, Treif Reser, Königin Bachrit, Maria Mary P. Text und Regie, Lea Jean Frömel. Aufnahme und Soundbearbeitung, Stefan Frömel. Schnitt und Effektbearbeitung, Lea Jean Frömel. Musik, Intro. Gitarre, Treif Reser. Gesang, Treif Reser und Maria Mary P. Text, Lea Jean Frömel. Eine Amateurhörspielproduktion aus dem Jahre 2025.